Überschrift von dem Abschnitt ist wertvoller als der größte Reichtum. Glücklich ist der Mensch, der weise und urteilsfähig geworden ist. Er hat mehr Gewinn davon als jemand, der Silber und Gold besitzt. Selbst die kostbarsten Perlen verblassen gegenüber dem Wert der Einsicht. Sie übertrifft alles, was man sich erträumt. Denn in ihrer rechten Hand hält sie ein langes Leben bereit. Und mit ihrer linken verleiht sie Reichtum und Ehre. Wer sich von der Weisheit führen lässt, der findet Glück und Frieden. Ja, die Weisheit gibt ein erfülltes Leben und wer an ihr festhält, kann sich glücklich schätzen. Mit Hilfe der Weisheit wurden Himmel und Erde erschaffen. Der Herr entwarf alles mit seinem Verstand. Seine Klugheit ließ die Quellen aus der Tiefe hervorsprudeln und Regen aus den Wolken fallen. Soweit Gottes Wort. Ich darf dir übergeben, Martin.
Guten Morgen miteinander. Ich freue mich auch, heute Morgen unter euch zu sein, das erste Mal. Ich habe schon viel gehört von euch, weil Tessa meine Tochter ist und mich als Schwiegersohn. Martin Meyer lässt sich relativ gut merken, mein der berühmte Namenvetter hat vor 500 Jahren gelebt, Martin Luther. Und Meyer, habe ich diese Woche gelesen, mit E geschrieben, ist der zweithäufigste Name in der Schweiz, nach Müller. Ja, was bedeutet Weisheit? Du hast ganz viel Wörter gebraucht, die du wahrscheinlich irgendwo nachgeschlagen hast, wo, wenn der Duden nachschlägt, kommt da ganz vieles, wenn er googelt Name. Und aber eigentlich lässt sich Weisheit gar nicht so einfach beschreiben. Ist eine mega komplexe Sache. Und hat auch nichts mit Intelligenz zu tun. Intelligenz lässt sich messen anhand von Tests, IQ, Faktor, Intelligenz, Quotient heisst das, glaube ich. Aber wie kann man Weisheit messen? Man kann von sich selber das Gefühl haben, man sei weise. Ob es andere auch denken, das ist eine andere Frage. Das ist ein bisschen ähnlich wie Demut. Demut kann man auch nicht selber sagen, ich bin demütig. Man kann es versuchen zu beschreiben mit verschiedenen Wörtern, um dem, was Weisheit ist, ein bisschen in die Nähe zu kommen. Und das wollen wir heute machen, heute Morgen machen, dem ein bisschen nachspüren. Dann, Weisheit ist in der Bibel ein ganz grosses Thema. Quer durch die Bibel durch, also von der Anfang bis am Schluss. Und der Text aus den Sprüchen sagt eigentlich schon sehr viel aus über das, was Weisheit ist. Und ich habe euch die wichtigsten Bibeltexte habe ich euch auf der Folie, die müsst ihr nicht nachschlagen. Und da fangen wir gerade mal am Anfang an, beim Vers 13. Wohl dem Menschen, der Weisheit erlangt. Das ist so eigentlich eine Sagensformel, die er in den Sprüchen findet, in den Psalmen findet, die er auch im Neuen Testament findet, zum Beispiel in den Seligpreisungen. Selig ist. Und das kann man auch sagen, dem ist zu gratulieren. Der hat es gut, der hat Gunst Gottes. Wohl dem, oder glücklich ist der, wo Weisheit erlangen tut. Also, da spüren wir nur schon in dieser Formulierung, Weisheit hat man nicht, wenn man auf die Welt kommt. das erlangt man im Lauf vom Leben. Und nach dem kann man streben, nach dem kann man sich ausrichten. Ich denke, es ist gut, wenn man menschliche Vorbilder hat, wo man den Eindruck, wo einem beeindrucken tönt. Und so ist es auch mit Weisheit. Und Dank ist eigentlich etwas mega Wichtiges. Es gibt meines Wissens keine Schule, keine Universität, wo Weisheit als Fach hat. Und darum, wenn ich gesagt habe, in der Bibel kommt es so häufig vor, führt eigentlich keinen Weg am Wort Gottes vorbei. Es ist der Ausdruck von göttlichen Sagen. Und dann geht es weiter, Vers 14 und 15. Sie ist besser als Gold und Perlen. Sie ist und kann ein langes Leben bedeuten. Aber das ist nicht der Fokus, sondern der Fokus ist, dass Weisheit viel wichtiger ist als irdischer Besitz. Wir leben ja alle in einer materiellen Welt, wo Besitz sehr wichtig ist. Und auch unsere ganze Ausbildung und Erziehung zielt eigentlich darauf ab, dass man das Leben einmal packen kann. Und dass man so etwas bringt, dass man eine Familie durchbringen kann. Und Weisheit kann dazu helfen, aber Weisheit hilft einem auch, mit dem umzugehen. Denn viele werden Milliardäre und man schüttelt gleich den Kopf über, wie es mit ihrem Besitz umgeht. Oder scheitern daran. Dank Weisheit ist viel mehr als Besitz, aber hilft im Umgang mit materiellen Gütern. Wir leben ja da nicht weit vom Kanton Schaffhausen weg. Und ich denke, vielen von euch ist wahrscheinlich die Rimuskellerei im Begriff. Oder mindestens Rimus. Oder? Und sind zwei Brüder gewesen, der Robert Rahm und Emil, hat der andere Glaube geheißen. Und sind beides gottesfürchtig gewesen. Und auch in der Freikirche gegangen. Und der Robert Rahm ist ein reicher Mann gewesen, ist sehr weislich mit seinem Sitz umgegangen und hat verschiedene Missionswerke und Missionen und Freikirche, in Hallau war es Krishona fest unterstützt finanziell. Aber dann im Jahr 17, also das wäre vor 6 Jahren gewesen, ist die Rimuskellerei in Konkurs gefahren. Und es ist so, das andere in allen Zeitungen können lesen können, er ist von seinem Geschäftsführer betrogen worden und der Geschäftsführer, das hat es noch komplizierter gemacht, ist ein persönlicher Freund von der Familie. Und dann, was mich vor allem beeindruckt hat, ist natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, wenn er mit seinem Besitz umgegangen ist. Aber was mich noch mehr beeindruckt hat, ist, wenn er mit seinem Verlust umgegangen ist. Auch das ist in den Zeitungen gekommen, wenn er seinem Freund, der ihm mehr als 1 Million abgenommen hat, in einer sonst schon herausfordernden Zeit vergeben hat. Und von einer Strafanklage abgesehen hat. Ich denke, Verlust, Umsatz, kennen wir alle. Und wir alle leben in einem Land, das gesegnet ist mit irdische Güter. Ich denke, wir haben nie also eine grosse Wirtschaftskrise erlebt. Wir alle, wir kommen da in einem schönen Lokal zusammen. Und das ist wunderbar. Und Weisheit hilft uns beim Umgang damit. Weisheit hilft uns aber auch, wenn uns etwas genommen wird. Zum Beispiel, wenn wir eine Kündigung bekommen. Wenn wir Gesundheit verlieren. Ich begleite im Moment einen Bekannten. Und Demenz ist ein bisschen älter als ich. Anfangs Jahr musste ein Bein amputieren. Und ist ein gläubiger Christ. Aber er hat gesagt, es ist nicht einfach, mit dem Verlust von meinem Bein umzugehen. Da muss man sich auf einmal das Leben neu einrichten. Und da berührt, ich denke, da kommt eben auch Weisheit zum Ausdruck und zum Tragen. Vers 17. Und 18. Sie ist ein Baum des Lebens allen, die sie ergreifen und glücklich sind, die sie festhalten. Es ist interessant, dass der Ausdruck ein Baum vom Leben da vorkommt, mit in den Sprüchen. Und wisst ihr, wo er das erste Mal vorkommt? Im Paradies. Und also wir lesen dort ganz am Anfang von der Bibel, in der Schöpfung, wie Gott zwei Bäume ins Paradies gestellt hat. Ich lese den Vers. Und Gott der Herr ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und dann lesen wir, dann ist der Sündenfall passiert und dann, also weil sie vom Baum von der Erkenntnis gegessen haben und erst dann nach dem Sündenfall verbietet Gott Adam und Eva den Zugriff zum Baum des Lebens. Und er sagt etwas Interessantes in dem Zusammenhang. Nun aber sagt Gott, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Also, Gott hat in seiner Güte unseren Ureltern dann nach dem Sündenfall, das war Teil, was zum Sündenfall gehört hat, zu den Folgen vom Sündenfall, in den Zugriff vom Lebensbaum verwehrt hat. Und wisst ihr, wo der Baum wieder vorkommt? In der Offenbarung, ja. Und es ist interessant, ich lese zwei Stellen. Die erste ist ganz am Anfang. Offenbarung 2, Vers 7. Ich habe kein Buchzeichen hier gelegt, darum habe ich etwas länger. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinde, den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben, von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Und dann kommt es am Schluss dann im letzten Kapitel nochmal vor, in der Vollendung, im Paradies dann, lesen wir mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, also da kommt ein Strom vom Thron Gottes her. Und da lesen wir, auf beiden Seiten des Stromes waren Bäume des Lebens zu tragen, 12-mal Früchte jeden Monat und bringen ihre Früchte und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Also da wird eigentlich der Zustand vom Paradies wiedererstellt. Da kommt der Mensch auf einmal Zugang über wieder zum Baum des Lebens. Und interessanterweise ist dann auf einmal in der Mehrzahl. Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte jeden Monat. Also man kann fast sagen, Schlaraffenland für Veganer. Einfach auf einmal so viel Früchte essen, wie man will, wie man gern hat. Und da stellt sich auch die Frage, wie stellen wir uns den Himmel vor? Ist das wirklich einfach ein Schlaraffenland, wo einem alles so in Erfüllung geht? Ich mag mich erinnern, wo meine Tochter gestern noch ein kleines Mädchen war, hat sie mal gefragt, du Papi, wie ist denn das im Himmel? Muss man das ganze Leben lang nur noch Lieder singen? Aber wisst ihr, der Baum vom Leben, wo wir da in den Sprüchen lesen, wo wir am Anfang von der Bibel lesen, am Schluss, ist eigentlich unendlich viel mehr. Auch der Himmel macht nicht aus, macht nicht die goldenen Gassen aus, macht nicht die Früchte aus, wo man allmählich frisch kann ernten. Ist einfach gesagt, Anteil, überflüssender Anteil an der Lebensfülle von Gott. Weil alles Leben kommt von ihm, wenn wir es in unserer Nationalhymne singen. Alles Leben strömt aus dir. Und die Lebensfülle, die im Paradies der gefallenen Menschen verwehrt worden ist, nur so durch den Tod hat Gott den Riegel geschoben, wird im Himmel in der Vollendung wiederhergestellt werden. Und darum denke ich, Ewigkeit in der Gegenwart Gottes sprengt unser Denken in jeder Beziehung. Ist Anteil, wieder volles Anteil nehmen an der Lebensfülle, wo in Gott ist. Und darum, denke ich, sind auch, nach meinem Empfinden, gibt ja viele auch fromme Bücher, die über den Himmel schon geschrieben worden sind, mit viel Fantasie. Aber irgendwie kommt man immer schnell ins Wunschdenken hin. Oder man probiert Sachen zu beschreiben, wo wir in unserer Welt, in Zeit und Raum eigentlich gar nicht beschreiben können. Wir können nicht beschreiben, was Anteil bedeuten wird in der Ewigkeit an der Lebensfülle vom dreieinigen Gott. Dann lesen wir weiters. Dass die Weisheit auch mit der Schöpfung zusammenhängen tut. Verse 18, 19 und 20. 18 ist der Baum des Lebens und der Herr, und dann im Vers 19 geht es auf die Schöpfung durch. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und nach seiner Einsicht die Himmel bereitet. Kraft seiner Erkenntnis quellen die Wasser der Tiefe hervor und riefen die Wolken von Tau. Also die Weisheit, die da beschrieben wird in den Sprüchen, spüren wir, kommt eigentlich aus dem Wesen Gottes raus. Und das sehen wir in der Schöpfung. An dem, wie Gott die Welt genial geschaffen hat. Wird auch im Römer 1 beschrieben. Und ich habe die, vor ein paar Wochen ist im Zürcher Oberland ein Artikel über Zungen. Und die Zunge, die wir haben, ist eigentlich ein fantastisches Organ, das wir haben. Ein multifunktionales Werkzeug. Und sie spielt in unserem Alltag eine ganz zentrale Rolle. Man kann sie zum Küssen brauchen, aber auch zum jemandem Zungen rausstrecken. Und da steht, sie ist in vier Muskelpaaren verankert, wo sie an Kopf- und Halsbereich fixieren tut. Und durch die vier Muskelpaare hat sie fast eine unendliche Mobilität. Man kann sie alle richtig bewegen. Man ist auch ein Geschmacksorgan, man braucht sie zum Reden und zum Essen, zum Trinken. Man könnte uns das Leben gar nicht vorstellen. Und auch praktisch jede Tierkategorie, Säugetier, Vögel, Reptilien, Amphibien, haben alle auch Zungen. Und ganz verschiedene Zungen, teilweise sehr lange Zungen, Specht zum Beispiel haben eine mega lange Zunge. Und das können Zungen und eine klebrige Zunge, das können Sachen aus dem, aus dem Baumstamm rausholen. Ja, und da stellt sich jetzt die Frage, wer hat denn das alles gemacht? Die Bibel sagt es ganz einfach. Der Schöpfer. Gott hat es gemacht. Die Wissenschaft sagt, die Evolution, der Zufall, ist einfach so entstanden in langen, langen Zeitabläufen. Ja, die Frage ist jetzt, wer hat recht? Jedenfalls als Jünger Jesu sind wir überzeugt, dass Gott in seiner Weisheit hat auch unseren Körper mit der ganzen Genialität geschaffen. Und darum sagt uns der Paulus auch im Römer 1, in der Schöpfung sehen wir die Weisheit Gottes. So man es wahrnimmt, fügt er noch hinzu. Natürlich sagt uns die Bibel nicht, wie er die Schöpfung gemacht hat im Detail. Die Bibel ist auch keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern die Bibel will uns grundsätzlich einfach das Vertrauen in den Schöpfer stärken. Und die Weisheit Gottes, sagt die Bibel, kommt in der Schöpfung zum Ausdruck und auch in der Erlösung. Und wenn ihr die grossen Anbetungspsalmen studiert in der Bibel, so sind das eigentlich immer zwei grosse Themen. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Im Psalm 103 ist das grosse Thema der Erlösung, Barmherzigkeit Gottes. Und im Psalm 104, gerade anschliessend, ist der grosse ein Lob auf Gott, den Schöpfer. Also Psalm 103 ist ein Lied von der Barmherzigkeit Gottes, wie es der Luther im Luthertext überschrieben ist. Psalm 104, das Lob auf den Schöpfer. Und die beiden grossen Themen in der Bibel. Und in beiden, in der Schöpfung und in der Erlösung, geht es um Weisheit. Und da komme ich jetzt zu einem Weiterer Text, Psalm Jesaja 11, Vers 2, 1 und 2, redet von einem geheimnisvollen Schoss, der aus einem abgeschlagenen Baumstamm rauskommt. Da sieht Jesaja, der Prophet, das Bild. Ein Spross wird hervorgehen. Aus dem Stumpf Isai. Isai war der Vater vom König David. Also aus dem Geschlecht vom Isai heraus wird ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Also der Staat, da ist ja vom Baumstrunk dreht. Ich lese es nochmal. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Der Jesaja lebt in einer dramatischen Zeit, wo alle sehr vom Zerfall geprägt wurde und Babylonier sind vor der Tür gesehen und die Dynastie aus dem Haus David gekommen ist, aus dem Isai, ist alle in den letzten Zügen gesehen. Ich war bankrott gewesen. Und ein paar Jahrzehnte später ist auch der letzte König nach Babylon geführt worden mit dem Volk. Also Ding ist eigentlich hat bankrott erlebt. Dynastie-Gedanken. Königshaus Davids, die grossen Prophezeiungen, die er bekommen hatte, David, dass Gott ihm ein ewiges Haus geben wird, die ist in Trümmer gelegen. Hat nicht so ausgesehen. Während Jahrhunderten ist nichts mehr gesehen vom Königshaus David. Aber sagt der Prophet, irgendwann einmal wird der abgehauene Baum, der Strunk, wieder ausschlagen. Und ein neuer Regent wird kommen. Er nennt ihn nicht bei Namen da in dem Text, sondern einfach sagt, auf dem wird Ruhe der Geist Gottes, der Heilige Geist und der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Wir kennen den Schössling, der auf einmal wieder aus dem totglaubten Baumstrunk ausgeschossen hat, unser Herr. Und sein Kennzeichen, sein Merkmal ist Weisheit. Auf dem wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Also die erste Beschreibung ist der Geist des Herrn. Im Neuen Testament ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist nichts anderes als ein Geist von der Weisheit. Und die Fülle vom Geist Gottes, der Geist von der Weisheit, ist Jesus. Und der Paulus führt das aus. Die Juden haben natürlich dann in dieser grossen Messias-Erwartung, die sie gesehen haben, haben sie schon ihre Vorstellungen gehabt, wie der Nachkommen von David einmal ausgesehen sollte. Und da sind dann all die alten Bilder in den Sinn gekommen, wo sie aus ihrer Geschichte, aus ihrem Religionsunterricht gehört haben, vom David, vom Salomon, so grandiose Herrschaft. Und von daher sind dann auch die nachvollziehbaren Erwartungen auch an Jesus gekommen. Und dort, wo er am Palmsonntag eingeritten ist in Jerusalem, hat man gemeint, jetzt kommt er. Jetzt jagt der Träumer aus dem Land. Und wir werden die alte Glorie, die alte Herrlichkeit wieder rüberkommen. Aber dann ist der Geheimnisvolle, von dem der Prophet Jesaja viel redet, auf einmal am Kreuz gehangen. Und die Bibel sagt, 5. Buch Mose, jeder, der am Holz hängt, der ist verflucht. Der hat etwas Böses da. Von dem ist der Geist Gottes gewichen. Der hat versagt. Der hat die Erwartungen in keiner Art und Weise getroffen. Und es war eigentlich ein Widerspruch in sich selber, dass der sollte auf einmal der sein, von dem Jesaja geredet hat. Und der Paulus führt dann das aus. Im 1. Korinther 1. Und er sagt, der Paulus war ja selber mega irritiert lang. Und Gott ist ihm dann ganz persönlich begegnet, auf dem Ritt nach Damaskus. Und er hat auf einmal, sind ihm die Augen, man liest in der Apostelgeschichte, wie Schuppen von den Augen gehabt, hat er auf einmal in dem, wo am Kreuz gegangen ist, als Verfluchter. Das ist er, von dem Jesaja geredet hat. Und das hat sein ganzes Denken und seine ganze Erwartung auf den Kopf gestellt. Und er sagt, 1. Korinther 1, 23, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Vers 4, 24. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, prägen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und da sagt der Paulus mit anderen Worten, das ist er, der, den er gekreuzigt hat. Auf dem ruht der Geist Gottes, der Geist von der Weisheit. Und er sagt, menschliche Weisheit ist seint, aber Gott stellt sie auf den Kopf. Griechen, Träumer, haben ihre Vorstellungen von ihrer Weisheit. Das waren die griechischen Philosophen oder die alten Mythen von Helden aus der Geschichte. Die Juden hatten ihre Vorstellungen gehabt, wie sie sich den Messias vorgestellt hätten. Aber der, der dann wirklich gekommen ist, der war am Kreuz. Auf dem, das ist der, sagt der Paulus, auf dem der Geist Gottes ruht. Auf dem der Geist von der Weisheit ist. Und dann geht er noch weiter im Vers 30, der uns gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit. Also in dem ist auch für uns Menschen Weisheit zu finden und nur ihm. Und es führt kein, wenn er Weisheit finden will, gibt es keinen Weg, der am Kreuz von Golgatha vorbeigeht. Gibt es keinen Weg, wo Jesus Christus als gekreuzigt und auferstanden Heiland vorbeiführen tut. Im Gekreuzigten finden wir Zugang zur Weisheit. Und im Kolosserbrief, nochmal der Paulus, 2 Vers 3, zu Unterschriftfolie, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da ist mal etwas interessant. Alle Weisheit von dieser Welt ist in Christus. Und nur ihm finden wir Weisheit. Wir mögen erfolgreich werden, super Berufskarriere, tolle Familie, alles geht auf. Aber wenn der Weg an Christus vorbeiführt, können wir keinen Zugang über zu Weisheit. Und da steht, in dem, was am Kreuz hängt, sind verborgen alle Schätze von der Weisheit und von der Erkenntnis. Also es ist nicht nur an der Oberfläche einfach so, sondern eben ein bisschen versteckt. Es geht gegen unsere Logik. Wie der Paulus sagt, die Griechen eine Torheit, die Juden ein Ärgernis. Die Weisheit Gottes stellt auch oft unser Paradigma auf den Kopf. Und dann müssen wir parat sein dazu, uns herausfordern zu lassen. Und jetzt der Schlusspunkt noch zum Jakobus. Die Frage, die uns ja brennend interessiert, wie finden wir denn konkret Weisheit? Und das führt der Jakobus. Jakobus ist auch Weisheit ein grosses Thema. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt, so wird sie ihm gegeben werden. Also Weisheit, wie findet man sie? In erster Linie müssen wir zugeben, dass wir in uns selber keine Weisheit finden. Und dann sagt der Paulus, wenn wir zu der Erkenntnis kommen, dass wir keine Weisheit in uns selber finden, dann bleibt nur noch eins übrig, dass wir demütig zu Gott gehen und ihn um Weisheit bittet. Wenn es aber an jemandem von euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne gibt und niemanden schilt und dann verheißig, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist ein Gebet, wo Demut voraussetzt, dass wir eben zu Jesus gehen, der für uns am Kreuz gestorben ist, wo die Bibel aber sagt, wo unser Erlöser ist, aber auch der Schöpfer von uns allen. Und dann noch die Frage natürlich, an was erkennt man dann Weisheit? Was ist das Merkmal? Also in den Sprüchen findet ihr ganz vieles. Ist eigentlich Sprüche, ist ein Buch von der Weisheit. Psalmen auch und Prediger auch. Aber was ist dann das Merkmal? Bei Jesus, sein grosses Merkmal ist Weisheit. Aber nicht Weisheit von der Welt, sondern göttliche Weisheit. Jakobus 3,17 zeigt uns, wie Weisheit konkret aussieht. Die Weisheit aber von oben, eben von Gott, ist zuerst lauter oder rein, kann man sagen, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen. Ich weiß nicht, ob ihr gerne an wann kritisiert werdet. Am besten Vertrag ist von meiner Frau, aber da muss ich auch noch den richtigen Moment verwischen. Ich denke, niemand von uns hat es gern, wenn er in Frage gestellt wird. Aber ich denke, ohne dass man sich etwas sagen lässt, werden wir keine Weisheit finden. Weil wir finden sie nicht in uns selber. Wir finden sie miteinander, mit Brüdern und Schwestern, die uns herausfordern. Und ich denke, das ist auch die grosse Tragik von den grossen Diktatoren, die sich nur noch mit Leuten umgehen, die ihnen auf die Schulter klopfen und ihnen sagen, was sie gerne gehört haben. Das muss uns niemand sagen. Aber wir brauchen herausgefordert zu werden. Der Evangelist Friedrich Staub hat einmal gesagt, Kritik ist Gratisberatung. Und ich denke, das ist es auch, auch wenn es unbequem ist. Ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelein. Und wenn er das vergleicht mit den Texten, die Paulus auch schreibt über die Früchte vom Heiligen Geist, dann ist es eigentlich das. Weisheit von Gott mit diesen vielen Facetten und Ausdrucksformen kommt vom Geist von der Weisheit, vom Heiligen Geist. Und das mögen wir uns allen schenken. Und auch die Bitte, immer wieder zu ihm zu kommen, ihn zu bitten um Weisheit, auch wenn sie uns oft auf einem schwierigen Weg in Form von Kritik entgegenkommt. Offen sein davon, auch offen sein, wenn wir die Bibel lesen, uns herausfordern zu lassen, uns Sachen sagen zu lassen, die uns herausfordern in unserem Leben, die uns in Frage stellen, die uns nicht nur die Vorstellungen bestätigen, die wir schon immer hatten. Das brauchen wir nicht, aber Gott hat uns, wenn wir Jesus nachfolgen, den Heiligen Geist gegeben. Und der Heilige Geist ist, wie gesagt, der Geist der Weisheit. Und man findet sie niemand anders. Und der Heilige Geist wird uns immer auf Jesus herweisen, auf das Kreuz von Golgatha, auf die Schöpfung herweisen, wo Gott so grandios geschaffen hat. Und da werden wir schon lernen, eben über die Schöpfung, aber auch über das Werk von Golgatha, wo Jesus für uns da hat. Ich bete. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, wir danken dir, dass du Quelle vom Leben bist, Quelle von aller Weisheit. Und dass du gerade Jesus auch immer wieder uns auch Vorstellungen hast, von dem, wie das Leben gehen sollte, auf den Kopf stellen tust und uns herausfordern tust. Auch durch Glaubensgeschwister, die wir miteinander unterwegs sind, gib uns Gnade dazu, dass wir auf dich blicken. Danke dir, dass dein Wort gut meint mit uns und uns immer wieder einen Weg zeigt zurück zu dir. Und dein Wort ist heilsam. Und deine Weisheit wird auch bei uns dazu beitragen, dass unsere Leben gelingen möchten, Leben zu leben, das dich verherrlicht. Nicht unbedingt gross rauszukommen auf dieser Welt, aber einfach Spuren hinterlässt von deiner Liebe und Güte. Da legt er an die Gemeinde her, dort gib auch die Gemeindeleitung Weisheit bei allen Herausforderungen, aber jedem von uns auch in unseren persönlichen Herausforderungen, die wir haben, dass wir gute Entscheidungen treffen, Entscheidungen, wo schlussendlich du gross rauskommst und du verherrlicht wirst. Amen.